Er ist dann auf der Jagd und dann kommt sowas wie, das hier, das spürt er, bedeutet Leben. Hier, die Gefahr zum Greifen nahe, kann er sein, wer er wirklich ist. Er, Hunter, Mann.
Also das ist ja einfach Verarschung, oder? Das klingt ja wie so eine schlechte, entweder ja, so eine
Werbung für Großwildjagd, ja?
Für Großwildjagd ja, ja. Oder für so ein Parfüm mit ganz viel Moschus.
Ich lese was, was du auch liest. Der Buchpodcast.
Hallo Martina.
Hallo Fabienne.
Na, how goes it to you?
Ja, gut, gut.
Ja, gut, gut. Schauen wir mal,
bei dir?
Was heute ja? passiert mit der Podcast-Aufnahme.
Ja, letztes Mal gab es ja leider ein kleines technisches Versagen. Warum?
Fail.
Weshalb eine Folge leider ausfallen musste. Ja. Aber
die zu Christina onwards. Morales.
Ja.
Leichte Sprache. Tja, das war was. Aber es war auch ein sehr herausforderndes Buch und Gespräch. Insofern, ich meine, wir scheuen natürlich keine Herausforderungen eigentlich. Aber da war es uns dann doch ein bisschen zu
schwierig, es nochmal aufzunehmen. Vor
ja,
allem.
Yes. Ja. Yes, yes.
Na gut, aber genau. Heute geht's weiter,
to
weiter,
other
weiter.
Things. Onwards to other things. Ja. Nämlich, wir reden heute über, pass mal auf, Chaya Scooters.
Ich glaube Scooters.
Scooters, aber auf alle Fälle Chaya spricht man ja. Den Vornamen aus, wie ich jetzt ein paar Mal gehört. Sorry, jetzt schon mal für die Falschaussprache des Namens. Also, wir sprechen über den Trophäe von Chaya Scooters. Und bevor wir anfangen... glaube ich, müssen wir über Spoiler reden, oder? Spoilern
Nein,
wir
spoilern.
Oder spoilern?
Wir spoilern doch immer.
Okay, ja, okay, gut. Also, liebe Hörende, wenn ihr dieses Buch nicht gelesen habt und nicht gespoilert werden wollt, dann drückt auf Stopp, lest das Buch and come back.
Ja.
Aber ich erzähle, bevor wir spoilern, erstmal was über die Autorin. Und zwar wurde sie 1976 in Belgien geboren. Sie ist eine flämische Autorin, also das heißt, sie schreibt auf Niederländisch, gehört zur Gruppe der niederländisch sprechenden Menschen in Belgien. Sie ist Journalistin und Drehbuchautorin und hat auch Libretti für Opern geschrieben, also so die Texte für Opern, ja, fand ich auch interessant. Genau, und hat schon mehrere Bücher geschrieben, darunter Romane, aber auch einen Reisebericht über ihre Motorradreise durch den Nahen Osten und Zentralasien.
Balkatschik.
Und ein Kinderbuch, yes. Und sie ist Teil des Kollektivs Fixed It oder Fixed It, das sich für die Gleichberechtigung in der Literaturbranche
einsetzt. Ah, ich dachte jetzt Fixed It, Heimwerker United oder so.
Ja, genau. Also ich glaube, es ist wahrscheinlich auch das gemeint. Also es ist Fix und D-I-T. Hm. Fixed It oder Fixed ja. D. Ja, aber wahrscheinlich ist eher Fixed It. Also wie du es meinst im Tim Taylor. Ja. Genau. Und der Roman Trophäe erschien 2022 schon bei Hansa in der Übersetzung von Lisa Menzing. Ja, worum geht's? Also auf dem Umschlag ist, der ist so gelb, auch das Cover, und der hat so einen gelben Hintergrund und es ist ein Nashornkopf im Profil zu sehen. Und das sagt eigentlich schon sehr viel darüber aus, worum es hier geht. Also wir lernen Hunter White kennen. Ein US-amerikanischer Börsenheini und rich white dude, der ein großes Hobby hat, und zwar die Großwildjagd. Und zu dieser Großwildjagd gehört, oder bei Großwildjäger, wahrscheinlich sind es eher Männer, deswegen gender ich es mal nicht, bei Großwildjägern.
Nee, da gibt es doch auch so ganz viele republikanische und auch so russische reiche Frauen, die auch also Großwild jagen.
Okay.
Also ich glaube, es sind wahrscheinlich mehr Männer, aber
ja, ja. Aber trotzdem, es gibt auch Frauen, ja. Eines der Must-Haves anscheinend im GroßwildjägerInnentum sind die sogenannten Big Five, also dass man 5 Tiere in Afrika erlegt. Dazu gehören unter anderem Elefant, Löwe, Büffel, Gepard und eben das Nashorn. Um seine Big Five, also Hunter White hat schon 4 dieser Tiere erledigt und auch ganz schön viele andere auch, und bricht jetzt eben nach auf den afrikanischen Kontinent auf, in ein nicht näher benanntes Land, um seine Big Five voll zu machen und dort ein Spitzmaulnashorn zu jagen. Und er arbeitet da eigentlich immer mit dem gleichen Typen zusammen, der Van Heeren heißt, der so ein Organisator für Großwildsafaris ist und den er, also Hunter, aber auch als sein Freund irgendwie so bezeichnet. Und auf alle Fälle scheint die so ein Mutual Respect unter hartgesottenen Männern, die abends am Lagerfeuer sitzen und Whisky schlürfen, zu verbinden. Und er begibt sich eben auf die Jagd mit Van Heeren, um sein Nashorn zu schießen. Doch dann, geht's schief. Er wird fast erschossen. Er überlebt und das Nashorn wird aber erschossen, und zwar von Wilderern. Und Hunter ist total frustriert und findet's voll scheiße. Und dann sagt sein Kumpel Van Heeren: Hey, hast du schon mal was von den Big Six gehört? Und bietet ihm sozusagen an, einen Menschen zu jagen, und zwar einen Menschen aus einer Community in einer indigenen Gemeinschaft da vor Ort, die da wieder angesiedelt wurden, also zuerst vertrieben und dann wie in so einem Reservat eigentlich von der eben nicht näher bezeichneten Regierung, wir wissen ja nicht, welches Land es ist, da in so einem Bereich wieder angesiedelt wurde. So viel vielleicht erstmal zum Setup. Und das Ganze wird personal erzählt, aber also nicht aus der Ich-Perspektive, sondern wir haben so einen quasi personalen Blick auf Hunter White, aber es ist eigentlich die ganze Zeit in seinem Erleben oder in seiner Welt. Also wir kriegen so die ganze Geschichte nur durch seinen White Male Colonial Gaze gefiltert. Und das Buch wird auch von der Autorin und auch in den Rezensionen rezipiert oder dargestellt als eben eigentlich so eine Mischung aus einer Rewriting kolonialer Geschichte oder Genres. Es gibt nämlich, das wusste ich nicht, es gibt ein Genre, das heißt Colonial Hunting Literature. Ja. Und es werden auch im Buch ein zentraler Autor da erwähnt, nämlich G.A. Hunter, und auch Hemingway kommt vor. Also es hat sehr klare Assoziationen und Andeutungen in Richtung dieser ganzen kolonialen Erzählungen. Und versteht sich aber, würde ich sagen, und da kann man sicher drüber reden, als Kritik genau an diesen kolonialen Erzählungen. Willst du noch was ergänzen? Habe ich was vergessen?
To open up? Ja, also wir haben natürlich nicht besprochen, wie es dann ausgeht, aber da können wir ja vielleicht noch dazu kommen.
Ja, ich denke, da werden wir auf alle Fälle dazu kommen. Genau. Ja. Ja, wo sollen wir anfangen? Also mich würde total interessieren, wie du das gelesen hast, weil ich weiß, du hast dich ja zum Beispiel auch mit Hemingway sehr viel beschäftigt und mit so Fragen auch so von Inszenierung von Männlichkeiten. Ich meine, ich habe so nachgelesen oder so ein bisschen recherchiert, also so diese Großwildjagd in so einem kolonialen Kontext wird eigentlich ganz stark gesehen als, also jetzt wirklich historisch, gab es das einfach Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, Großwildjagd. Es gab auch schon tatsächlich kommerzialisierte Safaris, Aristokraten und wohlhabende Europäer reisten Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts auf den afrikanischen Kontinent, natürlich in die jeweiligen Kolonien, und gingen dort auf die Jagd. Und es wird eigentlich in dem, was ich so gelesen habe, in so einer kritischen Aufarbeitung als so ein Ritual gesehen, wo eben Männlichkeit und auch Überlegenheit gegenüber Kolonisierten und gegenüber der Natur eigentlich reinszeniert wird. Und das wurde auch, also ich habe dann auch so nachgelesen, es gab halt so Anfang des 20. Jahrhunderts, 1903, eine deutsch-koloniale Jagdausstellung in Karlsruhe. Die wurde von der Deutschen Kolonialgesellschaft organisiert, und es war sozusagen parallel zu diesen Kolonialausstellungen, die man auch kennt. Und da wurden einerseits Fotos, aber eben auch diese Trophäen ausgestellt. Also es ist ganz real. Es gibt da so ganz reale Vorbilder und Geschichten. Und was war jetzt eigentlich meine Frage?
Wie dich das mit der
Männlichkeit Ja, genau, mit der Männlichkeit. Also das, genau, ja. Oder vielleicht können wir ja beim Namen anfangen, der so sehr sprechend ist.
Ja, genau. Also es gibt ja, werden wir auch noch drüber sprechen, mehrere Diskurse, die so in diesem Buch sehr, also man kann es eigentlich nicht übersehen, dass es darum gehen soll, ne, um Männlichkeit einmal, Kolonialisierung, um irgendwie die, auch diese Frage von Raubgütern und weil die Frau von Hunter ist ja irgendwie Ethnologin und sammelt eben auch, oder ist sie Ethnologin, aber sie ist Kunstsammlerin auf jeden Fall, sie sammelt halt alle möglichen Ausstellungsstücke und die Trophäen von Hunter sollen dann eben auch zurückgeführt werden in die USA und zu seiner Frau und so. Also ich meine, das spielt ja da auch irgendwie alles mit rein und dann natürlich auch sowas von Tierschutz versus Menschenschutz oder halt, dass Tiere halt irgendwie Reservate mittlerweile haben und geschützt werden und Menschen in gewissen Regionen der Welt halt nicht. Und ich habe mich halt gefragt, also genau, dieser Hemingway wird ja auch immer wieder genannt und also man muss sozusagen keine besonders aufmerksame Leserin sein, um das mitzubekommen.
Yeah.
Für mich ging es schon fast, ehrlich gesagt, ins Satirische. Also es gab dann auch immer wieder so Stellen, ich kann mal ein Stück vorlesen. Er ist dann auf der Jagd und dann kommt sowas wie, das hier, das spürt er, bedeutet Leben. Hier, die Gefahr zum Greifen nahe, kann er sein, wer er wirklich ist. Er, Hunter, Mann.
Also das ist ja einfach Verarschung, oder? Das klingt ja wie so eine schlechte, entweder
eine Werbung
für Großwildjagd oder für so ein Parfüm mit ganz viel Moschus, weißt du, so fast schon so Marlboro-Man-mäßig.
Und ich habe mich halt so ein bisschen gefragt, soll es das sein? Also soll es lustig sein?
Nee,
oder nicht? Also gerade dieses Männlichkeitsbild, genau. Weil es halt so offensichtlich ist, auch dieser Name, dass er halt Hunter heißt und Hunter ist.
Ja,
und
Hunter
so.
White noch dazu.
White, genau. Also es ist dann schon so richtig übertrieben eigentlich, dass man vielleicht, weißt du, wenn man das erste Mal lesen würde, und das ist die Geschichte von jemandem, würde man sagen, ein bisschen sehr obvious, wie das gemeint war. Wie hast denn du das gelesen? Also ich fand halt, weil einerseits das sozusagen, das Thema ist sehr ernst und auch sehr schockierend. Und dann ist es aber so, gerade in dieser Männlichkeitsdarstellung, so clownig.
Ja.
Was es aber dann gleichzeitig ja auch wieder ist, wenn man so diese echten Big Game Hunters anschaut, die dann auch so posieren auf Fotos mit ihren erlegten Tieren und die eigentlich höchst geschützt in einer Gefolgschaft von Spurenlesern und wahrscheinlich 10 anderen Männern mit Gewehren sich da durch die afrikanische Landschaft bewegen und die dann aber total denken, sie haben jetzt was ganz Gefährliches gemacht.
Ja.
Ja, wie fandst du das?
Die Autorin hat gesagt, oder ich habe in einem Interview gelesen oder gehört, dass die Autorin diesen Namen zuerst als so einen, quasi nur so einen Witznamen oder so wie so einen Lückenfüller eingeführt hatte und dann aber, als das Buch fertig war, gemerkt habe, nee, dieser Name muss sein und zwar auch deswegen, um es genau als das zu markieren. Also um genau zu markieren, das ist hier natürlich, also einerseits, ich glaube, der Begriff, der sehr oft fällt, ist eine Parabel. Das ist überzeichnet vielleicht so und ich meine, das wird ja im Buch selber auch mehrmals thematisiert. Also ich glaube, einmal gibt's mindestens einmal, ich erinnere mich an so eine Interaktion mit Jeans, so einem Local Guide auch, der mitfährt auch auf dieser Jagd und der als Hunter ihm seinen Namen sagt, so ungefähr so sagt, you are fucking kidding me, willst du mich verarschen, ja, so, du heißt doch nicht wirklich Hunter White, so. Also es ist, glaube ich, schon so sehr, sehr klar und eben auch in diesem, also ich bin mir eben auch nicht so sicher, weil ich glaube, also die Frage, die sie stellt oder die auch immer wieder so gelesen wurde, ist natürlich so, also als Weiße, Autorin aus Belgien. Belgien hat ja auch eine sehr krasse Kolonialgeschichte in Zentralafrika, also im Kongo. Und dann so ein Buch zu schreiben, die greift alle Top Boy und alle Common Places auf. Ja, eben, also das wird auch, sie sagt auch in Interviews so, ist angelehnt an natürlich Heart of Darkness auch, also sozusagen dieses Phantasma, dieses koloniale Phantasma von afrikanischem Kontinent als so einem Ort, wo sich weiße Männer irgendwie selbst erfahren und eben wie diese Passage, die du vorgelesen hast, da spüre ich mich noch, ja, naja. So. Und der ist halt total auf der Suche nach so einer echten Form von whatever oder so einer Ursprünglichkeit. Mhm. Also der quasi legt sich ja so zurecht. Er ist quasi ein guter Jäger auch, weil er sozusagen, also einerseits rechtfertigt er das so, er muss ja da horrende Jagdlizenzen zahlen und mit diesen horrenden Jagdlizenzen wird ja eben einerseits dieser Tierschutz und Artenschutz finanziert und dann tut er aber so der lokalen Bevölkerung was Gutes und eben auch so dieses, er ist derjenige, der so gut jagt, also authentisch, der, also die Tiere, die er jagt, sind meistens alt und haben eigentlich keinen Nutzen mehr für die Herde, für die restliche und auch so, er macht es halt ehrlich eben nicht so wie Wilderer oder so, sondern macht einen sauberen Schuss. Er ist ja auf der Suche und deswegen ist er dann, glaube ich, auch so, oder wird es im Buch so argumentiert, dass er dann so fasziniert ist von dieser quasi Menschenjagd, die ihm dann angeboten wird. Er ist ja auf der Suche nach so der ursprünglichen Jagdszene oder so, wie sich so eben so ganz archaisch zu fühlen. Ja, und natürlich ist das Ding, wie du auch gesagt hast, es ist natürlich total inszeniert. Ja? Und ich hatte, als ich das erste Mal von dem Buch gehört habe und mir jemand erzählt hat, worum es da geht, war ich so, come on, also wirklich. Also ich dachte eben, das kann nur Satire oder so überzeichnet sein. Und ich finde, es gibt Passagen, die echt so sehr krass in die Richtung gehen. Aber ich finde, wie es dann auch dieses argumentiert, wie es zu dieser Grenzüberschreitung kommt. Also weil das die Logik, mit der ihm das angeboten wird, einen Menschen zu jagen, ist ja die gleiche Logik, mit der auch gerechtfertigt wird, Tiere zu jagen. Ja, so. Also es wird ja fast so eine parallele Argumentation herangeführt. Und ich fand das, wenn man sich auf diese Logik einlässt, ja, so, also wenn man diese kapitalistische und koloniale Logik daran glaubt, sozusagen, wie Hunter es tut, dann ist es irgendwie, finde ich, so, also ich fand es so wie so Black Mirror. Also es ist so ein bisschen verschoben zu unserer Realität und geht schon eben so fast so ein bisschen ins Satirische oder es ist so eins weiter gedreht und aber schon auch irgendwie glaubwürdig, finde ich dann doch.
Kannst du das vielleicht nochmal sagen, was da die Logik war? Ich fand es auch ein bisschen, also man musste fünfmal um die Ecke, also es war irgendwie ein bisschen kompliziert.
Ja.
Also im Prinzip meinte dieser Van Herrn, der ihm das ja anbietet, also sie sind auf eine Art, ja, Hochstand oder so Aussichtspunkt gegangen und haben dann dieses Volk da beobachtet. Mhm. Und der meinte dann, ja, das ist eigentlich eh schon so ein Repopulationsprojekt hier. Mhm. Also so ein bisschen wie so ein, ne, Schutzreservat. Ja. Und dann war ja die Logik, ja, wenn du das zahlst, also wenn du jetzt hier dafür bezahlst, ihn zu jagen, dann profitiert im Prinzip dieses Volk
davon. Ja, die Community davon.
So,
ja.
Die Community, genau, weil dann können die mit dem Geld irgendwas machen. Und ich fand es auch ein bisschen spannend. Ich finde, was gar nicht so richtig ausgearbeitet war in dem Buch, war die Position von diesem Van Herrn.
Ja.
Also man wusste nicht, ist der, also vom Namen her ist der ja irgendwie weiß vielleicht, aber man weiß es nicht. Mhm. Und der ist ja immer der, der sozusagen die Business Side of Things irgendwie übernimmt und das Geld da bekommt, wo man sich auch so fragt, ist der so ein Official, so ein von der Regierung oder von diesem Artenschutzprogramm oder ist der eigentlich auch jemand, der sich als so eine Art Mittelmann daran bereichert? Ich finde, das weiß man gar nicht. Es wird auch gar nicht thematisiert, aber ja, so ist quasi der Deal, der ihm angeboten wird. Und Hunter ist ja erst so total, also er ist natürlich geschockt so ob dieses Angebots, aber er ist auch direkt eigentlich total angeturnt davon. Ja. Und zwar nicht nur so im Sinne von, ja, ich habe Bock auf die Jagd, sondern wirklich auch so sexuell angeturnt.
Ja.
Die beobachten ja dann auch gleich diese jungen, diese Boys, die sich da halt irgendwie durch das Gebüsch bewegen. Und ja, er beschreibt es eigentlich so in der Grazie und in der Bewegung und in der Muskelkraft, wie er auch davor die Tiere eigentlich so fetischisiert hat. Und ich finde, ab da ist eigentlich so klar, okay, wir sind in der Mitte des Buchs, he's gonna do it. Also als Leser, aus der Leserperspektive. Und ich fand es ganz interessant, dass dann auch dieses Argument ja kommt, dass Hunter sagt, so von wegen, das kann man doch nicht machen und das ist doch irgendwie moralisch, so spinnst du so ein bisschen, obwohl er eigentlich schon direkt Bock hat. Sagt ja auch, glaube ich, der Van Herrn, deine westliche Moral ist ein Luxusprodukt, das man sich leisten können muss. Der Rest der Welt muss mit Pragmatismus auskommen. Ich helfe diesen Jungs auf die einzig mögliche Art. Also im Prinzip ist das genau, wie du gesagt hast, die gleiche Logik wie diese Artenschutzprogramme für Tiere. So, ja, wenn wir diesen eine Nashorn von dir abschießen lassen, dann können wir irgendwie in den Nationalpark investieren damit oder so. Ich fand es so ein bisschen on the nose irgendwie. Also so ein, also ich fand, das Buch hatte die ganze Zeit so ein, also klar, ich verstehe schon, man kann halt so Sachen wie Männlichkeit und Kolonialismus sehr gut vorführen in darin, wie lächerlich das eigentlich ist. Und aber ich finde, es war so direkt darin, dass ich es irgendwie schon fast so ein bisschen einfach manchmal fand. Weißt du, wie ich meine? Also so dieses, es war so eine Anklage gegen gewisse problematische Dinge. Ich verstehe das voll. Also ich finde Jagen auch scheiße. Ich habe mich immer so gefragt, wann wird's denn jetzt kompliziert? Und irgendwie fand ich, ist es das nicht geworden. Und mich hat das auch sehr erinnert, ehrlich gesagt, an Löwenwecken von Ayelet Gundagoschen, weil ich finde, es war ähnlich von der Problematik. Es war so, vom Unterton war so, schau, der Weiße. Jetzt ein Menschenleben, das nicht weiß ist, ist ihm nichts wert. So, ja, klar, so ist es leider in unserer Welt irgendwie, aber irgendwie von Literatur erwarte ich da ein bisschen mehr als von einem journalistischen Artikel, der genau das offenlegt. Weißt du, wie ich meine? Und ich weiß nicht, ich habe es irgendwie gesucht, aber ich fand nicht, dass das Buch irgendwo dann hingegangen ist in eine kompliziertere Ecke dieses Problems. Also wie hast du das denn gelesen? Und dann heißt er noch Hunter White. So, also es war dann, also mir war dann ein bisschen zu viele Sachen, waren mir so zu einfach oder zu wenig verkompliziert, diesem Anklageton.
Ja, wobei ich finde, das ist ja, also eben die Frage ist, weißt du, dass du meinst, es führt das vor und macht es lächerlich. Ich glaube, also in dem Moment, wo...
Nicht nur lächerlich, sondern auch einfach halt schlecht, also zeigt auf, wie schlecht das ist. So, da geht man ja mit, aber...
Aber ich glaube schon, dass in diesen Argumentationen auch so ein bisschen, also klar, dieses, ach, weißt du, so erst kommt das Fressen, dann die Moralargumentation, so ist es natürlich erstmal ein bisschen flach, aber ich finde, dass das Dilemma, dass so, oder nicht das Dilemma, aber dass sich halt bis heute weiße Menschen vor sich, weil ich finde, es ist ja nicht so, dass er gar keine irgendwie eben moralischen Empfindungen hat oder so. Also es ist ja schon so, dass er von sich aus das in so einen, es ist ja eigentlich wie so ein Täterdiskurs, der sein eigenes Verhalten permanent rechtfertigt. Ja? Und das ist auch, also ich bin mir nicht sicher, wie sympathisch ich den finde, weil in der Tat, also es stimmt schon, was du sagst, er ist natürlich auf eine Art auch sehr klischiert. Ich meine, da muss er auch noch Börsenmakler sein, ja? Also weißt du so, es gibt halt wirklich so ein bisschen wie so Cosmopolis von Don DeLillo, ja? So, also so wie man sich halt so jemanden vorstellt, so. Und gleichzeitig finde ich schon, dass so diese Frage auch von, also weißt du, was wäre denn die Alternative oder dass ja auch so dieses, ja, oder nicht, was wäre die Alternative, sondern dass er ja auch so sagt, ja, also wenn ich das Nashorn nicht töte, dann machen es die Wilderer. Wenn ich, also sozusagen, das ist das Dilemma, wenn man so will, ist, dass der Kolonialismus so viel zerstört hat, dass so die Wahl zwischen was Schlechtem und was Schlechtem ist. Mhm. Also so ein bisschen wie bei einem Nashorn, ja. Also entweder tötet es Hunter White und zahlt mega viel Geld. So rechtfertigt er das ja für sich, ja. Entweder ich töte es und zahle dafür Geld und dann, oder es töten halt Wilderer, die das Nashorn nach China verkaufen und so weiter. Und dann ist es aber auch, ist ja auch nicht gut, ja. Auch in so einem Podcast, glaube ich, mit der Autorin, hatte dann die Journalistin angeführt, dass sie gelesen hat, dass, also es war wahrscheinlich 2022, dass Deutschland verbieten wollte, ich weiß nicht, ob es tatsächlich verboten wurde, die Einfuhr von Wildtiertrophäen. Und dass der Präsident von Botswana gesagt hat, gut, wenn das so ist, dann schickt man 20.000 Elefanten zu euch, weil wir kommen hier nicht mehr klar. So. Da können wir vielleicht schon noch mal drüber reden. Also diese Frage von, wie wird eigentlich diese indigene Community da dargestellt? Und auch so dieser sozusagen Blick auf die Leute. Oder wie eigenständig sind die? Oder ist dieses Buch in sozusagen dieser Nachahmung auch dieses eben so Herz der Finsternis so konsequent unter Anführungszeichen, dass es eben auch diese Protagonisten, die schwarzen Protagonisten eigentlich keine Handlungsmacht haben. Und da, finde ich, macht das Buch ja am Ende doch so ein bisschen was auf. Ich sehe voll deinen Punkt. Es ist jetzt, also ich glaube auch nicht, dass es irgendwie jetzt so was groß aufmacht im Sinne von, also ich glaube, es geht auch gar nicht darum, wollen wir jetzt die Großwildjagd verbieten oder so. Ich glaube, es geht eher auch nochmal darum, so ein Mindset darzustellen, koloniales, das halt nach wie vor existiert. So, oder auch so dieses, dass halt so koloniale Strukturen halt nach wie vor vorherrschen und dass halt eben genau wie vor 100 Jahren Aristokraten also auf den afrikanischen Kontinent fahren konnten und da halt mit Geld machen konnten, was sie wollen. Mhm. Das kann man heute halt auch, kann man sagen, okay, so what's new? Aber ja, soll mal über die Community reden, weil ich meine, die eine Frage ist, warum macht Hunter White das? Aber die andere Frage ist natürlich, warum machen die das?
Ja, ja? Genau, also warum, weil es ist ja in dem Fall so, dass von Seiten von Van Herren, der eben dieser Vermittler ist, keine Ahnung, Anbieter von Jagdtouren für weiße Ausländer und Hunter dieses Angebot dann vorlegt, hey, wir dürfen einen von euch jagen und töten. Im Gegenzug kriegt ihr als Volk dieses oder als Gruppe dieses Geld. Und das ist natürlich aus unserer Sicht ein unmoralisches Angebot. Aber weißt du, das wird ja nicht sozusagen erzwungen, dass sie das annehmen.
Ja. Yeah. Mhm.
Und sie tun's. Das fand ich auch so ein bisschen spannend, dass es irgendwie dann nicht so geframed wurde im Sinne von, die wollen das eigentlich wirklich nicht tun, weil die natürlich auf keinen Fall einen von ihren Jungs verlieren wollen. Aber das Geld ist für die so verlockend und wichtig, sie machen es, sondern eigentlich wird ja eher dann andersrum argumentiert, so von wegen, hey, für uns als also nicht westliche Menschen ist jetzt ein einzelnes Menschenleben auch nicht so viel wert, wenn da die Gruppe davon profitiert. Mhm. Also weißt du, ich meine, das fand ich auch interessant, dass es nicht quasi aus westlich-weißen Blick von im Sinne von jedes Menschenleben ist als einzelnes Individuum sehr, sehr viel wert. Es wurde gar nicht impliziert, dass die auch so fühlen und dass sie ihm total krass hinterher trauern, sondern es war eigentlich gleich von deren Seite klar, dass das für die, dass die Gruppe davon profitiert und dass sie das machen. Ja. Ich meine, wie echt oder wie diese Art von Reasoning ist, ist halt die andere Frage. Ja. Ne? Ist das jetzt wieder der Weiße, habe ich mich dann gefragt, ist das jetzt wieder so eine weiße Autorin, die impliziert, die Menschen in dem Dorf oder in dem Land, die sind bestimmt so. Das ist ja auch wieder eigentlich vielleicht ein rassistischer Blick, aber so hat das Buch das halt für uns quasi präsentiert. Das fand ich ganz interessant, dass sozusagen auch nicht irgendwie, als der dann, also Spoiler, er wird am Ende gejagt und getötet, der Nkate oder so heißt der Junge. Es hat ein Ausrufezeichen davor. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Dass da ja dann auch nicht irgendwie, also klar, die machen dann schon so eine, oder ich weiß gar nicht mehr, ob es vorkommt, aber sie machen eigentlich immer für ihre Toten so eine Zeremonie und so. Aber weißt du, es ist jetzt nicht so im Sinne von, oh, der Böse hat ihn uns genommen und, also weißt du, so das... Ja. Das kommt nicht vor irgendwie, sondern er ist eigentlich dann, indem der die Transaktion oder den Deal annehmen, ist er ja auch moralisch aus dem Schneider. Auch von Seiten der Leute, die das da mitmachen quasi von diesem Volk da, diesem indigenen Volk.
Ja. Ja, ich habe mir genau die gleichen Fragen gestellt. Also das Erste, was ich mich eben auch gefragt habe, also diese Vorstellung, weil eben das ist halt in dem Moment, wo wir nur seine Perspektive haben, dringt halt nur sein zu uns durch. Und da liegt ja auch sehr viel von dieser Spannung am Schluss, weil es gibt ganz am Schluss schon noch so einen Plot-Twist. Aber ich glaube eben so dieses, dass wir halt nur mitkriegen, was diese Gemeinschaft ihm präsentiert. Und dann kann man sich natürlich wieder fragen, also genauso wie diese Szene, wo er und Van Heeren diese Jungen beim Jagen beobachten, das ist halt schon die Frage, also da ist sofort dieser voyeuristische Blick, ich finde das auch total, wie du es gesagt hast, das hat sowas total Sexualisiertes und so, aber das ist ja auch dieser Male Gaze, dieser Male Colonial Gaze. Und man kann sich aber natürlich schon fragen, weil alles in dem Buch, alles in dieser Großwildjagd ist ja inszeniert. Also ist natürlich auch da die Frage, wie sehr ist das inszeniert? Und es gibt ja, glaube ich, es ist bei Claude Lévi-Strauss so eine Szene, wo er beschreibt, wie so eine indigene Community, ich glaube in Brasilien, aber ich bin mir nicht sicher, aber es ist auf alle Fälle auf dem südamerikanischen Kontinent, checkt oder kapiert hat, dass Anthropologen zu ihnen kommen und von ihnen erwarten, dass sie gewisse Sachen machen, und die führen dann sozusagen ihre Rituale für diese Anthropologen auf, aber mhm. in dem Ding ist, dass ich krieg's nicht mehr genau her, wie es war, aber der Punkt war sozusagen, die machen das für die, und die Anthropologen denken, oh, wir beobachten ein authentisches Ritual des bla 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 bla, ja, und dabei gibt's das nicht außerhalb des Blick des Anthropologen, ja, und insofern, und auch so, es gibt ja eben, wie du sagst, es gibt so diesen Moment, wo er dann zu dieser Community kommt und wo sozusagen er so geprüft wird, ja, so oder so geschaut wird, okay, wer ist dieser Typ? Und auch da, glaube ich, da gibt's halt auch so ein Tanzritual, und es ist halt so, also da auch da wieder wirklich so jedes Klischee, das man sich vorstellt über so afrikanische Communities, ein Tanz, der eine Jagd aufführt, der Dings und die Körper und bla 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 und der Rausch und so weiter, und der verliert ja dann auch irgendwie das Bewusstsein oder nimmt irgendwelche Drogen oder keine Ahnung. Also es ist wirklich alles, und ich frage, aber eben, und da ist eben mehr als bei dem anderen, wo ganz klar war, okay, das ist diese koloniale Folie und das ist alles nicht so gemeint, und da bin ich mir halt eben nicht mehr sicher, glaubt es die Autorin wirklich und ist sozusagen ihre so ein bisschen auch romantisierende Vorstellung? Ist es eine also ist sie sich dessen bewusst und inszeniert halt den Blick, den White da drauf hat? Oder ist es so eine Stufe weiter, dass nämlich die Community das für Hunter White inszeniert, damit er sich gut fühlt? Damit er sozusagen, dass der letzte Punkt, so der letzte Puzzlestein in, oder der letzte Staffage in Hunter White's Dream of Africa.
Es ist Teil des, also Zitat, Authentic African Hunting Package for person, das er gebucht hat, sozusagen. Includes one dinner, one dance, one hunt. Also das weiß man nicht an der Stelle.
Genau, und da finde ich, ist jetzt vielleicht schon die Frage, wie wir dieses Ende interpretieren. Also weil, um es vielleicht nochmal detaillierter zu erzählen. Also Hunter darf Nkate jagen, aber weil natürlich er hoffnungslos verloren wäre und den niemals jagen könnte, weil er ihm halt total überlegen ist, wird Hunter ein anderer Junge aus der Community an die Seite gestellt, nämlich David, der beste Fährtenleser ist und der auch ein Freund von Nkate ist, weil die sozusagen aus dieser Gruppe an Jugendlichen sind, ja. Und dann da hat, glaube ich, Nkate so einen Vorsprung, ich weiß nicht mehr genau wie viel, und David und Hunter White folgen ihm. Hunter ist so voll euphorisiert und fühlt's halt voll, fühlt sozusagen alles Ding und findet's ja auch so ehrlich, weil echt? Sozusagen endlich, fährt man dann nicht mehr mit dem Jeep durch die Gegend, sondern so, ja. Und dann aber natürlich im Laufe, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Tage die da unterwegs sind, aber es wird natürlich klar, dass Hunter White, obwohl er denkt, er ist so at the prime of his game, ja, überhaupt nicht klarkommt, mit den Bedingungen, dass er, ich erinnere es nicht mehr so genau, aber er hat doch dann auch so, entweder er hat einen Sonnenstich oder irgendwas.
Ja, also er kommt mit dem Fußweg quasi nicht klar, mit den Witterungsbedingungen, mit den Nächten, die sie da halt irgendwie an einem Lagerfeuer schlafen. Ja. Und ich glaube halt schon auch, oder was sich da ja auch schon abzeichnet, ist, dass er anfängt zu zweifeln, ob der David, der ja eigentlich ein Freund von Nkate ist, ihn vielleicht nicht irgendwie im Kreis herumführt. Und dadurch, also das macht es ihm ja auch schwer, die Jagd so richtig zu vollführen, weil er halt eigentlich so ein bisschen das so paranoid werden anfängt und denkt, ja, hier sind wir nicht im Kreis gegangen. Und natürlich, es macht überhaupt keinen Sinn, dass David ihn so einen Fremden dahin führt, dass er seinen Freund töten kann. Mhm. Also es ist ihm dann irgendwie auch bewusst, so die Absurdität eigentlich dieses Deals. Ja. Und ich finde, da fängt man an, so als Leserin zu denken, oh, vielleicht schafft das nicht. Ja. Mhm. Und dann kommen sie aber irgendwann in so eine Art Schlucht oder eine Art Endstation eigentlich. Und dann sagt halt auch da Hunter schon, ja, David, so der kennt sich doch hier aus, der Nkate, warum würde der hier reinlaufen, wenn er weiß, dass er gejagt wird? Das ist ja total blöd. Magst du wieder weiter erzählen?
Und die Spannung steigt.
Die Spannung steigt. Wir befinden. Ja.
Genau. Und er zweifelt immer mehr. Er denkt, ja, die werden mich halt einfach umbringen. Die werden mich halt einfach umbringen und so tun, als wäre das halt so ein, oh, ups, der ist jetzt irgendwie halt irgendwo runtergefallen und so weiter, ja. Und dann kommen sie aber da an und dann ist tatsächlich Nkate da. Und Hunter schießt auf ihn und verfehlt ihn.
Also er trifft ihn, aber...
Ja. Also genau, er trifft ihn, aber er tötet ihn nicht. Und in dem Moment, wo er auf ihn schießt, ich glaube, es war so, er korrigiert mich, hat er wie so eine Epiphanie und er versteht, ja, die haben ihn so vorgeführt, aber in dem Sinne, dass von Anfang, also der, er checkt dann auch, das ist wie so ein Sacred Ground oder so ein Burial Ground dieser Community. Er hat den gar nicht gejagt, sondern die haben den dahergeführt und das ist wie eigentlich so ein Opfer eigentlich, ja. Also die haben genau gewusst, was sie tun und haben ihm eine Karte auf dem Präsentierteller dann gegeben und das macht's für ihn sozusagen kaputt.
Ja, klar.
Weil für ihn ja sozusagen geht's darum, eine ehrliche Jagd.
Das ist ja, wie als würde man jemanden gewinnen lassen. So.
Ja, genau, genau. Und er ist nicht in der Lage dazu, also weil dann sagt David zu ihm, Alter, du musst den halt jetzt töten. Ja. Ja? Und er ist dann so, nee, das mache ich nicht. Und David, und das fand ich, oder habe ich zumindest so in Erinnerung, weil der Punkt ist nämlich auch, die Community kriegt das Geld nur, wenn sie die Leiche von Karte vorführen, weil Hunter hat noch dazu die Leiche quasi gekauft, die er nämlich auch seiner Frau bringen will. Ja.
No pray, und das heißt, no pay.
Ja, genau, no pray, no pay. Und das heißt, David sagt zu ihm, du musst den jetzt umbringen, ja. Und Hunter ist so, I can't. Und dann bringt David seinen Freund um, ne?
Ja.
So ist es, ja. Genau. Und dann. Oder sollen wir erstmal so weit?
Ja.
Oder sollen wir das ganze Ende
wir können erstmal.
Ja,
gibt's da was zu sagen? Ich weiß es nicht.
Ja. Also, ich glaube, das eine ist, also, auch da, und da wird's aber, finde ich, weniger explizit als in allem davor, weil ich glaube, dieses, der weiße Mann, der denkt, er hat quasi hier das Abenteuer gebucht und so einen Selbsterfahrungstrip und dieses Kippmoment, dass es in eine totale Paranoia kippt, das ist ja wirklich so dieses klassische Schema von Heart of Darkness eigentlich, ja, also es ist ja auch so, dieses Irrewerden und wo man auch nicht weiß, ist es quasi körperlich bedingt, weil die halt einfach diese Bedingungen nicht aushalten oder ist es wirklich so eine psychische Deregulation, auch da, weil es im Grunde so eine Entgrenzungserfahrung ist, die ja auch suchen, aber die sie überhaupt nicht handeln können und so weiter. Und ich meine, all das gesagt, kein Mitleid mit Hunter White so, aber das fand ich schon dann in dieser anderen Facette, die glaube ich wirklich, das ist, also da gibt's auch zum Beispiel von Anne McClintock ein ganz tolles Buch, das heißt Imperial Leather, wo sie sagt, dieses koloniale Eroberungsphantasma, die Kehrseite davon ist eigentlich diese Paranoia und diese Angst davor, verschlungen zu werden und getötet zu werden und so weiter. Also es ist wie so zwei Seiten einer Medaille. Und das fand ich so da weniger on the nose und gleichzeitig eben schon typisch für dieses Genre und auch typisch für so eine koloniale Erzählung, ja, dass das sowieso die Kehrseite dieses unter Anführungszeichen Abenteuers ist.
Ja, ich fand auch ganz spannend, so ein bisschen zu beobachten, so die eigene Leseerfahrung, weil als Mitglied des weißen europäischen Teils der Menschheit liest man das ja so in, oder wenn man jetzt aus unserem Milieu ist und Hunter personifiziert ja so alles, was schrecklich und peinlich und schlimm an der weißen Menschheit ist. Und deswegen ist man ja eigentlich, obwohl man so auf seiner Perspektive ist, von Anfang an gegen ihn. Also ne, man hat ja immer diese Differenzhaltung zu der Person, die einen durch dieses Buch leitet. Ja. Und dann an dem Punkt, wo er ihn da eben trifft, aber nicht tötet, und dann wird er von dem eigenen Freund erschlagen. Das ist ja so einfach was. Von der Emotionsführung ist das jetzt ja so der Gipfel des Horrors eigentlich an diesem Moment, oder? Weil man rootet ja eigentlich immer für die Tiere. Man rootet dafür, dass das Nashorn nicht getroffen wird, dass der Büffel nicht getroffen wird und dass der Büffel ihn am besten umrennt und das passiert nicht und dass der in Karte davonkommt und so. Und da ist ja eigentlich dann alles, was man so gewettet hat, eingetroffen. Das fand ich schon, also einfach nur fand ich krass so, es war ja auch klar irgendwie von dem, wie dieses Buch ist, aber ich fand es ganz interessant, so an einem selber zu beobachten, so dass dieser Höhepunkt halt, also der muss auch kommen, so in dem, wie das Buch halt sozusagen
aufgebaut
ist, aber oder auch, was so die Perspektive dieses Buchs ist, aber dass es dann immerhin noch nicht aus ist. Also es ist nicht das Ende des Buchs, hätte ja auch dort vorbei sein können eigentlich, weil die Trophäe ist sozusagen zwar nicht ganz so, wie Hunter sich vorgestellt hat, aber sie ist sozusagen erreicht, oder er hat sie
am Ende auf schreckliche Art und Weise erlegt. Und dann geht's aber noch weiter. Und ich finde, dann ist man doch wieder erleichtert, weil man natürlich immer als Gutmensch in Anführungszeichen will, dass nicht Hunter, der das Böse ist, gewinnt. Und das fand ich dann aber ehrlich gesagt auch noch ziemlich wild, wie das dann noch vonstatten gegangen ist. So der ganze letzte Teil, sollen wir den vielleicht noch kurz erzählen?
Ja. Darf ich vorher was anderes sagen? Cliffhanger. Weil was ich vorhin noch sagen wollte, also weil ich finde, was schon auch interessant ist, weil du auch gesagt hast, mit diesem, dass auch so ein Diskurs, der hier mitschwingt, der des Raubguts ist, des kolonialen Raubguts. Ja, und ich glaube, so diese Großwildjagd war wirklich so im Tross all dieser kolonialen Eroberungen und eben auch der Raubgüter von quasi Kunst und Kulturgut. Ja. Und da finde ich interessant, dass ja in dieser Reinszenierung mit dieser Community ja genau, also weil es gibt ja Leute, die sagen, ja, wieso, das war nicht alles, man hat nicht alle Güter geraubt. Manchmal wurde das auch ganz legal verkauft. So. Und hier, finde ich, wird ja sehr klar, ich sag mal so, die Grenzen von Konsens oder so diese Frage von, wenn man sozusagen als eine Community oder eine Person, die so an den Rand gedrängt ist, ja, natürlich zwingen die die nicht dazu, das zu machen, ja, aber die Gegebenheiten sind halt so, dass es für die vorteilhafter ist oder dass die sich in ihrer Scheißsituation einen Vorteil davon versprechen, sowas zu tun. Und das, finde ich, erklärt ja sehr gut, wie Zwang funktioniert, ohne jetzt wirklich Gewalt auszuüben. Also sozusagen monetärer Zwang, Macht, die über Geld funktioniert, über Kapitalismus, über marode Systeme. Und deswegen finde ich eben aber auch interessant, dass in diesem Moment, und für mich war in dem Moment, wo klar wird, das haben die genauso geplant, David und Nkate und die Community, habe ich so das Gefühl, okay, da gibt's schon so diesen Moment von, die inszenieren da was sehr bewusst. Natürlich aus einem gewissen, was weiß ich, Pragmatismus oder wie auch immer, aber dass das sozusagen nochmal so dieses Augenmerk lenkt auf, wir sind hier auf eine Art, wir sind Teil natürlich dieses Schemas, aber wir haben darin oder versuchen darin sozusagen eine eigene Handlungsmacht zu machen und das so zu machen, in dem Rahmen, der vorgegeben ist und der krass ist, da uns sowas zu erhalten, so von wegen, wir behaupten uns. Also das muss man alles mit Vorsicht genießen, weil natürlich am Ende des Tages ist dieser Junge tot. Aber die Idee war ja, das unter seinen oder unter ihren Bedingungen zu machen. Ja. Und nicht unter den Bedingungen von Hunter White.
Aber ich meine, da liest du das halt wieder, das Handeln dieser indigenen Gruppe wieder als sehr... Also ich finde manchmal, wenn sowas durch so einen weißen Blick geschieht, also auch diese Interpretation von Lévi-Strauss, die du vorher erzählt hast, ich finde, man impliziert auch immer ein sehr geschlossenes Handeln dieser anderen. Die machen das so, als weißt du, als hätten die keine, wären die keine so Individuen, die auch vielleicht unterschiedliche Interessen, aber auch unterschiedliche Meinungen oder so hätten. Und ich habe mich, und ich meine, ja, man kann das so lesen, aber dann, also weißt du, ich frag mich immer, überschätzt man da auch so das Maß an Absprache und Konsens, was innerhalb dieser Gruppe stattfinden müsste, um das alles so geschlossen zu inszenieren, weil ich habe mich halt so ein bisschen gefragt, hat der David nicht auch Eigeninteresse daran,
das haben wir noch nicht
dass das
gesagt.
Ganze so abläuft, weil am Ende ist es nämlich so, dass von dem Geld David in die USA geschickt werden kann zum Studieren. Ja. Und ich habe mich halt auch so gefragt, ja, hat er vielleicht seinen Freund irgendwie dahin gelockt? Ja. Oder also er profitiert natürlich davon, dass er den dann am Ende auch dann selber umbringt. Ja. Ne, musst du auch sagen. Ja. Also auch er ist natürlich auch Teil dieses Systems und auch seine Teilnahme in diesem Mord ist nicht aus eigenen Stücken raus, sondern er ist auch nur in, also die Freiheitsgrade seiner Handlungen sind auch sehr beschränkt durch dieses kolonialistische System und alles. Aber weißt du, ich meine, also ich finde, man neigt manchmal dazu, dann da auch wieder so Dissens irgendwie oder Eigeninteressen zu unterschlagen, weil man irgendwie impliziert, die haben alle als gemeinsamen Feind den bösen Weißen oder das kolonialistische System. Und ich finde, das wurde da auch ganz interessant aufgemacht.
Und gleichzeitig, weißt du, also oder ergänzend zu dem, was du gesagt hast, es ist vielleicht auch so komfortabel, weil immerhin kann man dann noch so irgendwie eine Handlungsmacht bei den Leuten sehen und kann sich so einreden, Ja, aber die bleiben doch irgendwie doch noch Subjekte, ja, obwohl genau. es halt furchtbar ist, ja, was diesen Menschen da passiert oder überhaupt ja. in dieser Situation zu sein, ja. Und was David betrifft, müssen wir vielleicht auch noch dazu sagen, um den Kreis zu schließen, also weil das Buch fängt an und hört auf, es hat eigentlich eine Rahmenhandlung. Es fängt an mit David im Flugzeug und wir wissen, ich glaube, er landet in den USA oder er fliegt los, glaube ich. Und es endet mit, er kommt in den USA an. Und es ist ja auch diese Rahmenhandlung eigentlich von Heart of Darkness genau umgekehrt. Weil bei Heart of Darkness sind wir am Anfang in London. London auf einem Schiff. Und dann erzählt eben der Ich-Erzähler, hey, mir ist da was passiert. Oh mein Gott, wer wird es nicht glauben? Und dann so kommt diese Voyage, also diese Reise in the Heart of Darkness. Und da wird sozusagen diese Reise genau umgedreht, ja. Also, genau.
Denn, vielleicht kurz Thema Heart of Darkness, natürlich, und das war halt auch wieder was so eine offensichtliche oder so eine, ja, fast schon so Dad-Joke-Anspielung war, dass ich halt wieder gedacht habe, ist da irgendwie Satire drin oder ist das lustig gedacht? Das nämlich, und warum er stirbt, können wir gleich noch sagen, aber als Hunter stirbt, seine letzten Gedanken oder so sind so, erst jetzt, mit einem Bein im Grab und Jeans Atem auf der Wange, versteht er es. Dass es egal ist, woran er stirbt oder durch wessen Hand, denn der Tod kennt keine Ehre. Dass es nur das ist, das Ende des Lebens, seines Lebens, von allem, was er geglaubt hat, von allem, was er getan hat, von allem, was er gewesen ist. Das Grauen.
The horror.
Das ist ja auch sind auch die letzten Worte das von Kurtz in Heart of Darkness, aber ist auch ein bisschen wurscht, weil es ist ja hier auch so, also genau, ist ein bisschen, finde ich, so eine, ja, kann man machen als Anspielung, aber hätte es jetzt auch, finde ich, sonst nicht gebraucht. Aber ich fand ganz interessant nochmal, was da ja auch aufgegriffen wird, dass Hunter ja, als er selber jagt, immer behauptet, nee, der Unterschied, so töten ist nicht gleich töten, jagen ist nicht gleich jagen, sondern er macht es ja mit Ehre und mit sozusagen Skill und auf die direkte, saubere Art. Mhm. Und deswegen ist es viel besser, wenn ein Nashorn oder ein Mensch so stirbt, als durch irgendeinen so Wilderer, ne, der das irgendwie so aus Gier oder keine Ahnung und dann noch nicht richtig trifft und mehrere Schüsse braucht und so. Und dann, als er selber stirbt, und er stirbt ja auch, also für seine Verhältnisse sehr unehrenhaft, also nicht in einem Kampf, nicht in einem Kampf irgendwie Mann gegen Mann und noch nicht mal in einem Kampf irgendwie Mann gegen Löwe, sondern auf dem Rückweg sozusagen dem toten Nkate und David sitzen sie irgendwie am Feuer und er zieht sich seinen Stiefel an und da ist ein Skorpion drin, der ihn sticht und er krepiert dann langsam auf dem Nachhauseweg an dem Gift des Skorpions. Also da sagt er ja auch selber, das kann es doch jetzt nicht sein.
Ja, das vor allem ist es so ein Rookie-Fehler.
Ja, also, so Rookie-Mistake, aber auch so ein, also auch so, David sagt ja auch so, so ein bisschen, ja, wie blöd bist du denn? Ist doch völlig klar, dass man hier nie in den Schuh reinsteigt, ohne vorher zu checken. Aber er als Weißer hatte davon halt keine Ahnung und rafft dann halt dahin. Und als ihm das dann passiert, sagt er, so, ist egal. Also weißt du, so ein bisschen, um sich auch nochmal, glaube ich, selber so zu retten. In seinem eigentlich peinlichen Abgang, so am Ende, weil es ist ja dann auch noch ein großer Kampf gegen mehrere Löwen und Hyänen und so, da stirbt er nicht, sondern dann halt bei einem Skorpion, also ist ja eigentlich schon in seiner Welt unehrenhaft.
Ja.
Aber,
Und ich finde aber, also zwei Sachen dazu. Das eine ist eben, also ich finde dieses Ganze, und klar, wenn man sich, glaube ich, viel mit Kolonialismus beschäftigt hat, dann ist das jetzt vielleicht auch nicht neu. Aber genau dieses Reasoning, das er hat, blöd gesagt, Kolonialismus hatte eine Moral und hatte eine Logik und hatte sozusagen eine Rechtfertigung innerhalb dieses Systems. Von außen betrachtet erscheint uns das natürlich absolut absurd. Ja, aber ich glaube, es gibt eben auch viele, gerade so Missionare, die wirklich davon überzeugt waren, dass das, was sie machen, gut ist, dass es ehrenwert ist. Mhm. Wir bringen jetzt das Licht oder die Zivilisation zu Menschen, die nur darauf gewartet haben, ja, und wir erlösen die jetzt und was ist ich, was alles, ja, und führen sie dem Heil Gottes zu, ja. Ich will das nicht überhaupt nicht entschuldigen oder rechtfertigen oder ich will nur sagen, diese Logik, wie sich auch Menschen ihre eigenen Handlungen, die scheiße sind, sozusagen ständig rechtfertigen und nur so funktioniert, also dieses koloniale System funktioniert ja auch, zumindest bei einigen auch, aus so einem, weißt du, so misguided sozusagen, sense of honor, sense of duty, sense of whatever, ja, so. Also wie du sagst auch, klar, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, dann ist man so ein bisschen so, weißt du, so what's new oder so ein bisschen, ja, aber Das finde ich, macht es schon relativ so plausibel, auch so diese ganzen kolonialen Denkmuster, die immer noch irgendwie präsent sind, ja, und aktualisiert sind. Das ist das eine. Und das andere ist, ich hoffe, ich erinnere es richtig, aber es gibt ja auch wieder diesen Moment, als Hunter da im Skorpion-Delirium liegt, wo er denkt, Moment mal, wie, ja, kam eigentlich dieser Skorpion da rein? Das gibt's doch eigentlich, weil eigentlich haben wir gar keine Skorpione gesehen. Und also wo er so denkt, hat David vielleicht mir nicht aus Rache diesen Skorpion in den Stiefel getan? And we will never know, aber...
We will never know.
Ja, genau.
Aber den muss er ja auch irgendwo her gehabt haben.
Ja, ja, also
er hat ihn ja auch nicht in der Tupperbox seit 4 Tagen rumgetragen.
Ja.
Bevor wir jetzt vielleicht abschließende Worte finden, könnten wir euch noch verraten, dass wir den neue für die nächste Folge besprechen werden von Martina Hefter, die Gewinnerin des diesjährigen Buchpreises, das Buch.
Hey, guten Morgen, wie geht es dir?
Ja, mir geht's gut und dir?
Ja, mir geht's auch gut.
Fabi, was würdest du geben? Welche Sternebewertung?
Wie gesagt, also als mir das erste Mal erzählt wurde, worum es in dem Buch geht, war ich so, ach was, was für ein Quatsch. Und ich habe es ehrlich gesagt nur gelesen, weil die Person, den Shoutout an Tobias Döring, weil ich sehr viel von seiner Meinung halte und der war eben so begeistert von dem Buch. Und dann habe ich mir gedacht, okay, also wenn der Tobias das gut findet, dann muss da doch mehr dran sein. Und ich war dann auch in der Tat, also... Am Anfang war ich auch so ein bisschen so, aus genau diesen Gründen auch. Es ist schon so ein bisschen Stereotyp, wie Hunter am Anfang daherkommt. Und war dann sehr eben gespannt darauf, wie das argumentiert wird oder wie die Autorin das schafft, diesen Sprung oder diese Menschenjagd zu legitimieren. Und da fand ich das schon sehr, also wie ich ja schon gesagt habe, es ist so ein bisschen Black Mirror-Style. Also es ist ein bisschen zu krass, aber es ist auch jetzt gar nicht so weit entfernt, dass man sich denken könnte, could this happen? Ja, so is it actually already happening? Naja, und wie gesagt, ich fand dann ab dem Moment, wo das besiegelt ist und wo es dann sozusagen richtig an Fahrt aufnimmt, fand ich schon, dass das Buch nochmal so einige gute Plot-Twists mit sich bringt, die es für mich eben so ein bisschen mehr machen als nur so einem Colonial Rewriting. Und das liest sich halt, also es liest sich wirklich wie so ein Page-Turner. Also das schafft sie schon natürlich. Es ist ja auch, wie du gesagt hast, also es ist so krass mit diesem Setup, dass man eigentlich dann nur so drauf hinfiebert, was natürlich auch, also damit ist man ja auch in diesem, also damit zwingt sie uns ja auch, wie wahrscheinlich jedes Buch aus Täterperspektive, in genau dieses Hinfiebern, ja, so, dass ja eigentlich scheiße ist, ja, also so. Und dieses, ich will jetzt sozusagen sehen, ob dieser schwarze Mensch stirbt oder nicht. Ja. Und deswegen würde ich vielleicht so 3,5 geben. Doch.
Hm. Ja, genau. Ich hätte es auch so nie gelesen, aber wir haben es ja beide empfohlen bekommen und ich habe auch noch eine andere Bekannte, die es auch sehr gefeiert hat und die einen guten Lesegeschmack hat. Ja, also was wir noch gar nicht besprochen haben und was, also du hast lustigerweise gesagt, dass es ein Page-Turner war. Ich fand es nicht, weil ich habe vielleicht noch nie oder wenn dann schon ganz lange nicht mehr ein Buch gelesen, das so eine langsame Erzählgeschwindigkeit hat. Also es ist ja manchmal sozusagen die erzählte Zeit von einer halben Sekunde ist auf 5 Seiten aus, also wirklich, es wird so langsam erzählt und er sieht das und riecht das und hört und überhaupt damals mein Großvater und es ist einfach so slow, also es eigentlich passiert ja sehr, sehr, sehr wenig und es wird so ausgestretched auf viele Worte, also das hat mich vom Stil her einfach ehrlich gesagt nicht so gepackt, da haben wir jetzt nicht so wirklich drüber geredet, also mir war es zu lahm und Hunter ist ja so ein Flat Character auf eine Art, der dann aber der Haupt, ne, nicht nur der Hauptcharakter, sondern auch die Fokalisierungsfigur ist.
Ja.
Und ich dachte mir immer so, ich brauche ehrlich gesagt nicht so viel Innenperspektive von diesem Typen, weil nichts davon überrascht mich irgendwie und das war alles sehr, wie du gesagt hast, sehr klischiert und sehr erwartbar irgendwie, also das hat es mir gerade in der ersten Hälfte, ehrlich gesagt, auch ein bisschen schwer gemacht. Und dann ab dem Zeitpunkt, wo diese Menschenjagd eingeführt wird, dann ist es halt natürlich, wird's interessanter, weil man einfach wissen will, um Gottes Willen, wie geht das denn jetzt aus? Deswegen, also die zweite Hälfte hat es dann wieder für mich auch so ein bisschen redeemed quasi. Ja, ich würde vielleicht so 2,5 bis 3 sagen. Also es war so okay so für mich, aber
Genau, ich war jetzt irgendwie nicht so geflasht oder so davon, wie es ja auch irgendwie rezipiert wurde von einigen Menschen. So.
Ja.
Genau, also
es
so.
Das habe ich gar nicht, Entschuldigung. Genau, ich habe es gar nicht erwähnt, es war auch für viele Literaturpreise nominiert und hat den Literaturpreis Sambam for Culture bekommen.
Sixt. Ja, na gut, so ist es. Dann na schön, gut, dass wir es dieses Mal hoffentlich alles aufgenommen haben.
Let's check.
Yes. Okay.